Hier ist Radio 1. Verbrechen stellen die Menschen vor mindestens zwei Fragen. Wer war es und wie lässt es sich verhindern? Potenziell sind wir schließlich alle Opfer und einig sind sich deshalb alle, dass schnelle Aufklärung abschreckend wird, auch wenn dadurch das Kriminelle nicht aus der Welt kommt. Der Justizminister des Landes Baden-Württemberg, Guido Wolf, CDU, hat nun beim Bundesrat den sogenannten Entwurf eines Gesetzes zur Erweiterung des Umfangs der Untersuchung von DNA-fähigem Material eingereicht. Mehr Substantive geht kaum, aber abgesehen vom Geschlecht sollen aus Tatortspuren in Zukunft auch das biologische Alter sowie äußerliche Merkmale abgefragt werden dürfen, also Augen, Haar und Hautfarbe. Und aus Bayern kommt zudem der Wunsch, außerdem die biogeografische Herkunft eines Menschen ermitteln zu können, zu Deutsch die ethnische Zugehörigkeit. Das ruft auch die Gegner auf den Plan, die Unschuldige in Verdacht und ethnische Minderheiten noch leichter diskriminiert sehen. Heute veranstaltet die Antonio-Amadeo-Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Zentralrat der deutschen Sinti und Roma einen Fachtag zum Thema Racial Profiling und DNA-Analysen in kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Unter anderem nimmt teil Professor Carsten Mommsen vom Lehrstuhl für Strafrecht, Strafverfahrensrecht, Wirtschafts- und Umweltstrafrecht an der FU Berlin. Guten Morgen. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Das war, glaube ich, die Emulation mit den meisten Substantiven, die ich in diesem Jahr gemacht habe, Herr Mommsen. Ich grüße Sie.
Guten Morgen. Ja, das ist ein typisches Phänomen, wenn man sich mit Juristen unterhält oder juristische Texte liest.
Ja, vielleicht kriegen wir es doch mit ein paar Verben noch hin. Also zum Thema. Welches Diskriminierungspotenzial hat denn DNA-Profiling?
Also zunächst eine Klarstellung. Wir kennen ja DNA-Analyse bisher. Bisher funktioniert das Ganze so, dass man am Tatort oder in der Nähe des Tatorts, etwa an der Waffe oder an der Bekleidung eines Opfers, eine DNA-Spur findet und diese DNA-Spur abgleicht mit der DNA-Datei, die beim Bundeskriminalamt geführt wird. Gibt es eine Übereinstimmung, hat man einen Hinweis darauf, dass eine bestimmte Person jedenfalls in der Nähe des Tatorts oder des Opfers einmal gewesen ist. Das kann natürlich auch eine DNA-Spur im Taxi sein, die nicht darauf hindeutet, dass der Taxifahrer der Täter war. Was man jetzt will, ist etwas ganz anderes. Die Situation ist die, wir haben keine Vergleichsspur und nun möchten wir aus der Spur, die wir gefunden haben, eine Gruppe eingrenzen, eine Merkmalsgruppe, aus der der Spurenträger oder die Spurenträgerin stammen könnte. Das heißt, wir versuchen, einen Kreis von Verdächtigen einzugrenzen. Und da setzt das Diskriminierungspotenzial im Prinzip an. Denn wenn ich einen Kreis abgrenze, bedeutet das, dass ich eine Bevölkerungsgruppe jetzt nach äußeren Merkmalen, inklusive dieser etwas unscharfen sogenannten biogeografischen Herkunft, die von Ethnie ein Stück weit zu unterscheiden ist, abgrenze. Wenn die Analyse darauf hindeuten würde, der Merkmalsträger sieht so aus wie die Mehrzahl in der Bevölkerung, führt das im Grunde genommen nicht weiter. Dann weiß ich, es ist einer von vielen, aber ich kann die Suche nicht konzentrieren. Das heißt, diese Methode macht insbesondere dann Sinn, wenn ein Merkmalsträger aus einer Minderheit in der Bevölkerung stammt.
Muss ich jetzt als aufrechter Bürger an dieser Stelle schon Zeta und Mordio schreien oder ist das bislang noch aus Ihrer Sicht ein vollkommen normaler Vorgang, also auch wenn es auf die Minderheiten abzielt?
Es ist ein normaler, aber nicht ungefährlicher Vorgang, weil man natürlich in dem Moment, in dem man eine Minderheit mit einer Straftat im Verdacht oder in Zusammenhang bringt mit dem Verdacht einer Straftat, man sehr vorsichtig kommunizieren muss, was dieses Ergebnis wirklich bedeutet.
Aber warum muss ich, darf ich kurz unterbrechen, aber warum muss ich das? Wenn ich als Polizist beispielsweise am Cottbusser Tor unterwegs bin, dann käme ich auch eher in den, würde ich mich auch eher versucht wollen, die dunkelhäutigen Menschen zu kontrollieren, als diejenigen, die mit Aktentasche schnurstracks zur U-Bahn latschen.
Genau, warum würden Sie das tun?
Weil ich die Mutmaßung habe, dass die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige beispielsweise aus dem Drogenmilieu kommt, höher ist als bei dem Mann mit der Aktentasche.
Genau, das heißt, Sie haben bestimmte Vorerwartungen, die möglicherweise ja zutreffen können, aber die natürlich offengelegt werden müssen, wenn ich eine solche Methode konstruiere.
Und genau darum geht es, dass im Grunde genommen die potenziell diskriminierenden Faktoren offengelegt werden.
Genau, das wäre wichtig. Und der zweite Punkt ist, wir sprechen hier über etwas, das man mit Anglizismen Predictive Policing nennt, also eine sozusagen vorbeugende Verbrechensbekämpfung und Verfolgung. Das heißt, ich versuche Datenmaterial zu sammeln, möglichst umfangreich, um Risikofaktoren daraus benennen zu können. Und in diesen Risikobereichen, also Bevölkerungsgruppen, sei es nach Wohnorten oder sei es nach anderen Kriterien differenziert, verstärkt kontrollieren zu können.
Jetzt sind Sie ja kein Forensiker und auch kein Biologe. Daher nochmal, was gilt denn für Sie als Jurist und Strafverteidiger für Sie als wissenschaftlich gesichert nachweisbar aus einer DNA-Spur in einem Tatort? Also Augen- und Haarfarbe, Geschlecht, ethnische Herkunft, da sagten Sie, das sei nochmal von der biografischen Herkunft zu unterscheiden. Also was ist eindeutig aus DNA-Spuren überhaupt ablesbar? Darum geht's ja auch.
Eindeutig ablesbar ist die Identität, die DNA-Identität einer einzelnen Person, aber das ist die alte Vergleichsmethode. Im Übrigen reden wir von Wahrscheinlichkeiten, die je nach Merkmal differieren zwischen 85 und Ende 90%. 85% wäre keine ausreichende Wahrscheinlichkeit. Wenn wir über 99% reden, dann bezeichnet man das juristisch als ausreichende Wahrscheinlichkeit.
Und was darf in Deutschland in DNA-Datenbanken gespeichert werden? Also in anderen Ländern ja sehr viel, hierzulande, soweit ich weiß, noch recht wenig, was man gerne ändern möchte, um mehr Vergleichsanalysen zu haben?
Genau, bei uns sind es bisher nur die sogenannten nicht kodierenden Anteile der DNA. Das heißt, das sind Anteile, aus denen sich eben ein bestimmtes Individuum wiedererkennen lässt, wenn ich die Vergleichsspur habe. Ansonsten haben wir letztlich nur ganz wenige andere Daten, die gespeichert werden dürfen, also Geschlecht beispielsweise.
Aber unser hochkomplexes Gespräch schreit eigentlich nach einem Präzedenzfall. Also was wäre denn, da wird der Jurist nochmal richtig wach. Präzedenzfall, genau, sehr gut. Endlich bewege ich mich auf sicherem Terrain vorbei, die Theorie. Ja. Also was wäre denn aus Ihrer Sicht ein Präzedenzfall für einen unangemessenen Einsatz beispielsweise des DNA-Profiling?
Ja, der klassische Präzedenzfall ist das sogenannte Phantom von Heilbronn. Das ist im Zusammenhang mit der NSU-Ermittlung. Damals fanden ja verschiedene dieser Taten nicht nur in Deutschland, sondern auch unter anderem in Österreich statt. In Österreich war es erlaubt, die biogeografische Herkunftsanalyse schon durchzuführen. Das ist entsprechend beauftragt worden. Es kam heraus, es müsse eine Frau sein mit einem südosteuropäisch-indischen Hintergrund. Eine Frau von ungefähr 30 bis 60 Jahren. Das deutete natürlich ganz stark darauf hin, dass es jemand aus dem Kreis der Sinti und Roma sein könnte, weil die Merkmale da in etwa zutreffen. Und jetzt sehen Sie das, was man als kognitive Dissonanz bezeichnet. Wir erwarten natürlich, dass Angehörige dieser Bevölkerungsgruppen viel umherreisen, also alle Möglichkeiten hätten, an verschiedenen Orten Taten zu begehen. Dass es eigentlich völlig sinnlos ist, dass eine mittelalte Sinti- oder Roma-Frau dieses Verbrechen begeht, hat erstmal keinen gestört. Man hat aus diesen Erwartungen, die man aus ganz grauen und dunklen Zeiten mit Sinti und Roma verbindet, sofort gesagt, das ist eine perfekte Verdächtige, hat monatelang in diese Richtung ermittelt, um dann später festzustellen, dass die Probe bei der Analyse verunreinigt war. Das heißt, die ganze Analyse war nichts wert. Und wir wissen ja mittlerweile, wer die Täter waren. Bei weitem also keine mittelalterliche Sinti- oder Roma-Frau, sondern zwei Bio-Deutsche, um es mal so zu sagen. Und das zeigt eben das ganze Risikopotenzial. Wenn ich nicht ganz genau analysiere, die Faktoren nicht genau offenlege, können Fehler passieren, wie bei jeder Ermittlungsmethode. Und dann werden eben ganz schnell entsprechende Erwartungen, die im Einzelfall natürlich auch rassistisch sein können, bedient.
Nach all der grauen Theorie am Ende ein eindrückliches Beispiel aus der lebendigen Praxis, was aber nur an der kognitiven Dissonanz des Fragestellers lag. Vielen herzlichen Dank, das war Professor Carsten Mommsen vom Lehrstuhl für Strafrecht und Strafverfahrensrecht und vieles anderes mehr an der FU über den heutigen beginnenden Kongress zum Thema DNA-Profiling und die damit zusammenhängenden möglichen Diskriminierungen. So, ich kollabiere jetzt und spiele Musik, danke.